Jesus, danke, dass wir dich kennen dürfen, dass ich dich kennen darf und yeah, alles, was wir manchmal bringen können, ist einfach so ein Halleluja. Danke, dass du da bist, Herr, und ich segne jetzt diese nächsten Minuten und ich bete, dass du durch mich sprichst. Amen. Ihr Lieben, ich merke in letzter Zeit, dass ich so ein paar heftig ehrliche Momente habe, so vor mir selbst. Vielleicht kennst du das, dass du mal so dich so richtig ehrlich betrachten kannst, mal so alles beiseite lässt und dann so feststellst, ach du meine Güte, so stark, wie ich mich gedacht hätte, dass ich bin, bin ich gar nicht. Hey, eigentlich bin ich ziemlich begrenzt, bedürftig und wenn ich mal so noch mehr in den Alltag schaue, stelle ich fest, die Kraft geht ziemlich schnell aus. Also ziemlich schnell aus. Ich hatte so einen Moment neulich und vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du so was in dir vielleicht entdeckst, so einen Schmerz oder was, eine Unvergebenheit.
Eine Bitterkeit und du denkst, oh, ich möchte anfangen für zu beten, dass Gott das rausnimmt aus meinem Leben, aus meinem Herzen. Oder du entdeckst in der Nachbarschaft irgendwelche Themen und du wünschst dir, dass diese Ehe bestehen bleibt und du fängst an dafür zu beten. Du fängst an, dafür einzustehen, wünschst dir Frieden in dieser Familie oder dass diese Krankheit geheilt wird. Und anfangs ist man ja noch stark motiviert. So geht's mir. Die erste Woche oder die ersten Tage, die fallen einem ziemlich leicht zu beten. Ja, da hat man Bock drauf und man will wirklich und wünscht sich diesen Durchbruch, dass Gott da Veränderungen reinschenkt. Und dann vergehen die Tage und langsam fängt es so an, Kraft zu kosten. Die Euphorie schwindet, so das anfängliche, jawohl, hey, Gott tut jetzt was. Und so langsam ab Woche 2, so geht es dann oft mir, bin ich versucht aufzugeben. Ja, aber es ist noch nicht wirklich was passiert und langsam kostet es auch echt Kraft immer wieder, dieses Thema vor Gott zu bringen. Hey, und am Ende verlässt mich die Kraft und das kann ich auch so sagen, dir geht es wahrscheinlich ähnlich, dann lässt du einfach ein Thema, das dir eigentlich mal so wichtig war, wieder links liegen. Ja, weil die Kraft ausgegangen ist. Aber Moment mal, eigentlich gibt es doch diese Bibelstelle, dachte ich, wo Gott sagt, hey, ich gebe dir nur so viel, wie du tragen kannst. Ich habe die dir mal mitgebracht, 1. Korinther 10, Vers 13. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet. Steht doch, dass Gott uns Dinge nur so viel auflädt, wie wir wirklich tragen können. Warum geht mir dann manchmal die Kraft aus? Ich habe offensichtlich keine Kraft. Muss ich mich noch mehr anstrengen? Ich gebe doch schon alles. Vielleicht ist dein Thema nicht so ein Gebetsthema wie bei mir, sondern es ist eher was vielleicht auf der Arbeit. Du hast da einen Konflikt, es ist keine gute Stimmung im Team und du wünschst dir endlich, dass es da wieder Positivität reinkommt, dass man wieder gut miteinander umgeht. Und du nimmst dir vor, ja, ich gehe da rein, ich schaffe das, ich versuche diese Kultur wieder zu prägen. Ja, ich versuche da wieder das Positive zu sehen. Oder dich überfordert dein Alltag, du hast die Kraft nicht, das alles zu schaffen. Und du denkst dir so, ja, hätte der Tag doch nur noch mal 12 mehr Stunden, beziehungsweise hätte ich doch immer noch einen dritten Bizeps, ja, um das irgendwie alles zu schaffen. Keine Ahnung, wie das aussehen würde, ein dritter Arm. Aber manchmal fehlt uns doch einfach die Kraft. Ja, und das Spannende ist, für Psychologen ist das nichts Neues. Wenn du in Therapie schaust, dann hängt es nicht am Willen der Veränderung oder nach dem Wunsch der Veränderung, sondern tatsächlich nach der Kraft, dass du am Ende die Kraft hast, wieder wirklich was in deinem Alltag zu verändern. Und dann fehlt es an Kraft. Und ich habe euch ein bisschen in die Irre geführt mit diesem Vers. Ich dachte, der geht nur so weit. 1. Korinther 10, Vers 13. Nee, er geht weiter. Wusste ich gar nicht. Ich bring dir mal vollständig mit. Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre. Gott aber ist treu, er wird es nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. Finde ich spannend. Da gibt's anscheinend einen Ausweg, um zu bestehen und wir haben die nötige Kraft dafür. Ich habe so einen Ausweg gefunden und in den möchte ich mit euch heute reingehen. Ich glaube, es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, aber ich glaube, heute sind Leute da, die genau das hören müssen. Und wie sieht dieser Ausweg aus? Wir lernen heute ein bisschen Mose kennen, gucken eine Geschichte konkret an. Und wenn ich eins über Mose gelernt habe, dass es irgendwo ein Normalo war, wie du und ich, aber scheinbar geht diesem Typen die Kraft nicht aus. Also wirklich geht, also ich habe mal mir überlegt, wie würde so ein LinkedIn-Business-Profil von Mose aussehen, wenn er heute unterwegs wäre. Ich muss das ein bisschen vorlesen, es sind ein paar komplizierte Begriffe dabei, aber so er, wahrscheinlich würde es auf seinem Profil stehen, Exodus Leadership Initiative. Selbstständig 40 Jahre plus, selbst und ständig. Ja, verantwortlich für die erfolgreiche Navigation eines großen heterogenen Teams durch herausforderndes Terrain und verforst unvorhersehbare Krisen. Auszug aus Ägypten, ne? Durch das Meer. Oder Einführung eines Werte- und Regelwerks, die 10 Prinzipien für nachhaltige Zusammenarbeit, zur Förderung von Fairness, Stabilität und Gemeinschaft. Oder was steht da noch? Langfristige Entwicklung einer resilienten Teamkultur unter extremen Rahmenbedingungen. Ja, muss man. Also, so ehrlich muss ich sein, ich habe ChatGPT gefragt. Aber, ey, das Letzte, was mir vorgeschlagen wurde, Stakeholder-Management zwischen unterschiedlichen Interessengruppen und Konfliktparteien. 40 Jahre und ich denke mir so, warum geht diesem Mann die Kraft nicht aus? Also wirklich, also ich bin verheiratet mit einem Selbstständigen und es ist anstrengend. Ein Volk aus Ägypten rauszuführen ist anstrengender. Ein Volk nicht auseinanderbrechen zu lassen in der Wüste ist noch anstrengender und dass man die überhaupt 40 Jahre irgendwie durch die Wüste durchbekommt, ohne an einem Nervenzusammenbruch oder einem Burnout zu scheitern, ist schon bemerkenswert, oder? Finde ich auch. Welchen Trick hatte Mose, um das so zu schaffen, um da durchzugehen? Es gibt viele Geschichten, die, glaube ich, die bezeichnet sind, weil das zieht sich durch die ganze Mose-Geschichte durch, warum auch ihm die teilweise die Kraft nicht ausgeht. Und ich habe eine mal rausgepickt und die lese ich dir mal vor. Das ist 2. Mose 17, ab Vers 8. Als die Israeliten nach Rephidim kamen, rückten die Amalekiter an, um gegen sie zu kämpfen. Mose forderte Josua auf, wähle geeignete Männer für unser Heer aus und zieh morgen gegen die Amalekiter in den Kampf. Ich werde währenddessen oben auf dem Hügel stehen und den Gottesstab in der Hand halten. Josua gehorchte Moses Befehl und sie zogen gegen die Amalekiter in die Schlacht. Unterdessen stiegen Mose, Aaron und Hur auf die Anhöhe. Solange Mose seine Hand mit dem Stab emporhielt, waren die Israeliten überlegen. Wenn er jedoch die Hand sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Mit der Zeit wurden Moses Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen Stein und Mose setzte sich darauf. Die beiden stützten seine Arme, jeder auf einer Seite. Auf diese Weise blieben Moses Arme bis zum Sonnenuntergang beständig nach oben gestreckt. Und so errang Josua einen vollständigen Sieg über das amalekitische Heer. Da ist man gerade aus Ägypten ausgezogen, hat die Truppe zusammengehalten, ist unterwegs und dann kommt da so ein Volk entgegen, das nicht nett ist. Ja, da kommt so ein Kriegsheer entgegen, das nicht nett ist. Und ich möchte mit euch an zwei Stellen mal bewusster reinschauen in diesem Text. Ich glaube, auch wenn wir heute nicht gegen irgendein Volk kämpfen, weil wir gerade durchs Meer gezogen sind, können wir doch geistlich das stark auf unser Gebetsleben übertragen und auf unsere Kämpfe, die wir so führen. Und den ersten Vers, den ich so rauspicken möchte, ist Vers 11. Solange Mose seine Hand mit dem Stab emporhielt, waren die Israeliten überlegen. Wenn er jedoch die Hand sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Ich habe mal einen Mosesstab mitgebracht, also ist nicht der Originale, keine Sorge. Ich habe nicht die Bundeslade gefunden, aber was hat es mit diesem Stab auf sich? Ich finde das total interessant, dass teilweise in diesen Geschichten von nicht nur von einem Stab die Rede ist, sondern vom Gottesstab. Hört sich ziemlich heftig an und ich habe mich gefragt, was ist denn das für ein Ding? Also ist das auf einmal der Zauberstab, also so Gandalf Und dann passieren da Dinge damit? Oder was hat denn das für eine Bedeutung? Oder ist Mose so ein bisschen, ist das so der Stab der Überzeugung und Mose ist so der Dirigent, so Gott, mach du mal das, was ich dir sage. Was ist die tiefere Bedeutung hinter dem Stab und warum hält den Mose da hoch? Und sobald er den sinken lässt, fangen die Israeliten da an, diesen Kampf zu verlieren. Ich möchte mit dir ein bisschen tiefer reingehen, habe mal alle Stellen rausgepickt, wo von diesem Stab die Rede ist. Und wir fangen an mit 2. Mose 4, Vers 17. Da wird Mose nämlich berufen. Der Typ war einfach Hirte, aber Gott hatte was mit ihm vor und er schickt ihn dann los. Und dann sagt Gott zu Mose, nimm deinen Stab mit, das war eigentlich nur ein Hirtenstab, denn mit ihm wirst du die Wunder tun, die deinen Auftrag bestätigen. Also Mose fragt, hey, wenn ich da hingehe, wie funktioniert das dann alles? Die Leute werden mir doch eh nicht glauben und so. Hey, was ist die Überzeugung? Und dann sagt Gott, hey, durch diesen Stab wirst du Wunder tun, unterm Strich Veränderung bringen. Und ich habe so mal eine Aufzählung mitgebracht, was alles mit diesem Stab passiert und wo dieser Stab explizit erwähnt wird. Und wir gucken uns mal an, was das konkret auch bedeutet. Das erste Mal, dass dieser Stab eingesetzt wird, ist 2. Mose 4. Hey, und da wirft er das Ding nur auf den Boden, es verwandelt sich in eine Schlange. Und diese Schlange, die verschlingt die Schlangen des Pharaos. Also vielleicht kennst du diese Geschichte noch aus der Kinderkirche. Hey, und das bedeutet, dieser Stab bringt den Sieg über die Schlangen vom Pharao. Und Gott ist der Sieger. Hey, und dann geht's weiter. Ihr kennt vielleicht diese 10 Plagen. Ich habe dir mal exemplarisch so ein paar rausgepickt. Hey, Mose nimmt diesen Stab, schlägt damit auf das Wasser des Nils und das Wasser wird zu Blut. Jetzt gibt es eine spannende Auslegung in dieser ganzen Geschichte, nämlich, dass die 10 Plagen, die Gott durch Mose schickt, immer ein Kampf ist zwischen Gott, dem lebendigen Gott, dem Gott von Mose und einem ägyptischen Gott. Also bei der ersten Plage zum Beispiel, als er mit dem Stock aufs Wasser schlägt, ist der Sieg über Hapi da. Das ist der Nilgott. Und wenn er dann in der zweiten Plage zum Beispiel Frösche aus diesem Nil hervorholt, dann bedeutet das auf einmal, hey, da ist ein Sieg da über Hekwet. Das ist der Fruchtbarkeitsgott der Ägypter und der hat einen Froschkopf. Und wenn du weitergehst, dritte Plage, Stechmücken, da kommen da auf einmal Stechmücken, weil Mose mit diesem Stab auf den Boden schlägt, der Staub wandelt sich in Stechmücken und das ist der Sieg über Geb, also den Gott der Erde. Und so kannst du Stück für Stück durchgehen, alle 10 Plagen, wo Gott gegen einen ägyptischen Gott kämpft und quasi auch den Ägyptern klar macht, wer hier die Hosen anhat, ja, wer hier das Sagen hat und wer hier wirklich die Macht hat. Weil die Ägypter und der Pharao, die haben den falschen Göttern geglaubt und den falschen Göttern getraut. Und durch diesen Stab wird auch klar, hey, der Sieg ist bei Gott. Plage 7, vielleicht auch nochmal so ein Beispiel. Da kommt ein Ungewetter, Hagel ohne Ende. Die ganzen Pflanzen gehen dadurch kaputt. Ja, da wird es Tennisbälle gehagelt haben von der Größe her. Und das ist der Sieg über Nut, Shu und Isis, die Götter des Himmels. Wo da der Sieg errungen wird, oder noch die letzte Plage, oder eine, die ich rausgesucht habe, zumindest Heuschrecken, ist auch ein Sieg über Sef Nepri, über den Korngott, also über den Gott der Versorgung. Und weil die Heuschrecken das alles weggefressen haben, wird den Ägyptern auf einmal klar, wow, all dem, was wir bisher vertraut haben, das hat ja gar keine Kraft. Und Mose kommt mit einem Stab daher und mit einem Auftrag, mit einem Gott auf seiner Seite, der Sieg schenkt über all das, was wir bisher gekannt haben. Die Story geht noch weiter. Ich habe noch zwei Stellen mitgebracht. Zum einen die Teilung des Schilfmeers. Mose streckt diesen Stab empor und auf einmal teilt sich das Meer. Und das Volk kann hindurchgehen, also auch steht für einen Durchbruch. Und das zu guter Letzt, er schlägt mit Wasser auf Felsen. Die Leute sind quasi fast am Verdursten. Mose wurde quasi schon gesteinigt. Das so kurz war es davor, so eine Krise und aus dem Felsen bricht Wasser hervor. Und wo wir sagen können, hey, da geht es irgendwie auch um Siege, aber vielleicht auch konkreter um einen Durchbruch. Einen Durchbruch durchs Meer, einen Weg, einen neuen, der gegangen wird und dass eben Wasser aus diesem Felsen hervorbricht. Hey, und wenn Mose also diesen Stab so in die Höhe hält, dann nicht im Sinne von, hey, jetzt passiert genau das, was ich will, sondern in dem Sinne von, ich bin in Gottes Auftrag hier unterwegs und Gott hat einen guten Willen. Und das halte ich hoch, darauf vertraue ich. Ich bin in seinem Auftrag unterwegs, ich bin abhängig von Gott. Ich erwarte Durchbrüche, weil Gott der Sieger ist. Hey, und ich glaube und vertraue darauf, dass Gott treu ist. Also es ist nicht irgendwie ein magischer Stab, der auf einmal besondere Fähigkeiten hat, sondern es ist eine Symbolik, in der Mose das ausdrückt, wie abhängig er ist auch von Gott. So viel zu dem Stab, aber ich habe mich gefragt, warum muss er die ganze Zeit diesen Stab hochhalten? Wir können davon ausgehen, dass er vormittags, dass das losging, dieser Kampf. Und wir haben in diesem Text gelesen, dass abends der Sieg errungen wurde. Wenn du im Lobpreis stehst und Hände hältst, ist ja eine ähnliche Symbolik und ein ähnlicher Ausdruck, aber nach 10 Minuten geht mir die Kraft aus. Und dir wahrscheinlich auch. Wie anstrengend muss das gewesen sein? Eigentlich unmöglich, oder? Eigentlich unmöglich, dass Gott ihm so eine Aufgabe gibt. Irgendwann ist das Blut raus und irgendwann fallen die Hände automatisch runter. Hey, und das frage ich mich aber manchmal in meinem Alltag auch. Warum reicht es eigentlich nicht bei einem allmächtigen Gott, dass ich einmal nur bete und das passiert? Geht's euch auch so? Ja. Ey, das ist oft meine Frage, warum kommt nach Wochen Gebet dann endlich der Durchbruch, den ich mir schon vor 3 Wochen erhofft habe? Und warum kommt er wahrscheinlich nicht, wenn ich tatsächlich keine Kraft mehr habe und aufgehört habe zu beten, so wie bei Mose? Ey, ich kann es dir heute leider nicht beantworten. Was ich sagen kann, es ist anstrengend, aber scheinbar nötig. Anstrengend, aber scheinbar nötig. Und das ist die nächste Antwort, an die ich so rangekommen bin. Ich will euch ja nicht in leeren Händen gehen lassen. Ist, Gott möchte mit uns siegen, nicht nur für uns. Gott möchte mit uns siegen, nicht nur für uns. Das ist ein Ruf in die Beziehung. Das ist ein Ruf dahin, dass Gott dir sagen möchte, du brauchst mich nicht nur einmal, damit ich das regle, sondern du brauchst mich 24/7. Du brauchst mich eigentlich nicht nur für diese eine Thematik, sondern du brauchst mich auch noch so viel mehr. Hey, Gott möchte mit uns, glaube ich, seine Ziele erreichen, Hand in Hand. Ganz Gott und irgendwie ganz wir Menschen auch. Ist so total schwierig zu verstehen, aber Jesus war ja genauso unterwegs, war ganz Gott, ganz Mensch. Es ist anstrengend, aber nötig. Hey, und jetzt kommen wir zu diesem Vers, dass Gott ja sagt, hey, ich lege euch nicht mehr auf, als dass ihr tragen könnt. Und wir lesen mal weiter, was passiert. 2. Mose 17, Vers 12. Mit der Zeit wurden Moses Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen Stein. Mose setzte sich darauf. Die beiden stützten seine Arme, jeder auf einer Seite. Auf diese Weise blieb Moses Arme bis zum Sonnenuntergang beständig nach oben gestreckt. Wisst ihr, Gebet ist nicht leicht. Gebet ist leicht, ne? Das Erste. Die erste Minute Stab hochhalten ist auch sehr leicht. Aber je länger das dauert, desto anstrengender kann es werden zu beten. Das ist meine Erfahrung, die ich mache und die du vermutlich machst. Hey, und mit der Zeit wird das schwerer und die Kräfte lassen nach. Der fängt an zu zittern, Mittagssonne, ja. Du kannst ja mal heute Abend probieren, wie lange du hier so den hochhältst. Und was passiert ist, Mose hat vorgesorgt. Er hatte Leute mit dabei, die ihm die Arme stützen. Die ganze Zeit da oben auf diesem Berg, bis das Sieg errungen wurde. Bis der Sieg errungen wurde. Danke euch, dass ihr das mitgemacht habt. Oh. Ich finde das krass, dass Mose die Kraft ausgibt und dass er es selbstständig nicht geschafft hätte, diesen Sieg zu erringen. Ich finde, das ist ein Statement. Da gab es eine Prüfung, die Mose nicht hätte allein bestehen können. Und deshalb, glaube ich, müssen wir diesen Korinther-Vers, vor allem diese zweite Stelle auch betrachten. Nicht nur Gott mutet uns nicht Dinge zu, die über unsere Kräfte gehen, sondern eben auch, er wird einen Ausweg schaffen, damit wir bestehen können. Und ich glaube, dieser Ausweg sieht genau so aus, dass wenn uns die Kraft ausgeht im Gebet, dass wir uns Unterstützung suchen. Dass wir nicht alleine beten, sondern uns vorsorglich Leute an die Hand nehmen, die uns dabei helfen, Durchbrüche zu erleben und wenn es anstrengend wird, da sind und mit uns beten. Wir kommen ja auch ein bisschen in individualistischen Gesellschaften, da ist es total schwer, weil es oftmals nur um dich geht. Und dann ist da oftmals nur das Problem vor Augen und du siehst so gar nicht, was eigentlich um dich herum für Möglichkeiten sind. Und das Witzige ist, Mose hat da so einen richtig guten Vorbildsmoment gehabt, aber du liest genau ein Kapitel weiter und dann ist die Vorbildsfunktion weg. Sie haben diesen Sieg errungen. Mose ist inzwischen weitergezogen mit dem Volk. Sein Schwiegervater kommt ihn besuchen und der Schwiegervater beobachtet Folgendes. Jetzt sitzt der Mose von morgens bis abends vor seinem Zelt und alle Israeliten, die ein Problem hatten, die irgendwie eine Ungerechtigkeit hatten, denen irgendwie was angetan wurde, vielleicht von ihren Mitmenschen, die kommen von morgens bis abends zu diesem Zelt und der Mose muss das regeln. So, auf einmal hast du wieder so eine Situation von morgens bis abends und auf einmal sitzt da der Mose alleine. Nicht mehr mit Unterstützung. Sitzt alleine da, muss so dieses alltägliche Business regeln, das man wohl so als Anführer hat. Und dann kommt dieser Jitro, dieser Schwiegervater, und gibt Mose einen super Tipp, den gebe ich euch heute auch mit. 2. Mose 18, Vers 17. Doch Jitro gab Mose zu bedenken, du gehst die Sache falsch an. Du bist völlig überfordert. Und die Leute, die zu dir kommen, auch. Diese Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht alleine bewältigen. Kann sein, dass das ein Satz ist, den Jitro nicht nur zu Mose spricht, sondern zu uns heute auch. Ich glaube schon. Der Tipp, den Jitro gibt, ist, Mose, such dir zuverlässige Leute, teil denen dein Herz mit und sie sollen für dich diese Probleme mitregeln. Dass du nicht die geballte Last auf dir hast, sondern Last verteilst. Kannst du gerne nachlesen, 2. Mose 18. Ich möchte zum Ende kommen. Und als ich das Thema festgemacht hat, hatte ich direkt eigentlich zwei Eindrücke und die möchte ich mitgeben. Ich glaube, so oftmals wissen wir das. Das alles ist gut. Wir haben auch die Werte, dass es wichtig miteinander gut ist und dass wir da mit unterwegs sein sollen. Aber es gibt Sätze, glaube ich, in unserem Kopf, die halten uns gerne davon ab, das dann wirklich auch zu leben und Unterstützung zu holen. Der erste Satz, vielleicht trifft er auf dich zu, ist folgender. Ich falle nur zur Last. Hey, wenn ich das jetzt mitteile, dann falle ich zur Last. Ich möchte dir heute sagen, deine Last ist wichtig und Menschen sind bereit, das zu tragen. Deine Last ist wichtig und Menschen sind bereit, das zu tragen. Rede dich und dein Anliegen nicht kleiner, als es ist. Und wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann kann er auch den Weg dafür ebnen. Und den zweiten Satz, den zweiten Eindruck, den ich hatte, ist so dieser Satz, ich muss stark sein. Am Ende stehe ich doch allein vor Gott. Da ist nicht noch die Gruppe um mich herum. Alleine stehe ich doch allein vor Gott und muss mich für mein Leben so rechtfertigen. Hey, ich möchte dir heute sagen, du musst nicht stark sein. Du kannst Gott um Hilfe bitten. Vielleicht stehst du am Ende vor Gott und er fragt dich, warum hast du nicht um Hilfe gebeten? Du brauchst Hilfe. Und vielleicht ist das heute ein sehr heilsamer Satz für dich, wenn du sagst, ich brauche Hilfe. Sei es auch nur bei irgendeinem profanen Gebetsanliegen, sei es in deiner Arbeit, wie auch immer. Vielleicht ist das der Satz, den du heute sprechen musst. Ich brauche Hilfe. Ganz am Anfang der Bibel, als Gott die Welt gemacht hat, kommt er zu einem Fazit, als er da nur einen Menschen stehen sieht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann sagt er, hey, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Und wir legen das ja gerne so aus, als ob dann der Mann da ist und dann wird die Frau noch zur Hilfe geschaffen. Und dann ist das so stark darauf ausgelegt. Aber ich möchte es mal heute noch ein bisschen anders, dem eine andere Nuance geben. Da gibt es einen Menschen nur auf diesem Planeten. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass dieser Mensch allein ist. Er braucht eine Hilfe und ich schaffe ihm einen Mitmenschen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du checkst, dass es nicht gut ist, wenn du allein bist und diese zwei Sätze mal in dir beackerst. Das Starke am Mose finde ich am Ende. eigentlich seine Berufungsgeschichte. Gott ruft ihn und Mose weicht nonstop aus. Er sagt, ich möchte das nicht, ich kann nicht gut reden und so weiter und so fort. Gott wird sogar zornig und wir legen das immer so aus. Ja, der Mose, voll, der soll mal seine Hose hochziehen und seine Eier in die Hand nehmen und dann loslegen. Sorry, tut mir leid. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich denke mir so, ja, das ist schon die eine Seite, aber die andere Seite ist, Mose wusste von Anfang an, dass er es nicht alleine schafft. Seit diese Berufung kommt, wusste Mose nicht, dass es alleine, dass er kann es nicht alleine schaffen. Und das sagt der Gott oft genug. So, und ich glaube, das ist ein gutes Learning für uns, dass wir da mehr wie Mose werden und feststellen, nee, alleine kann ich es wirklich nicht schaffen. So gar nicht. Von daher, hey, was wäre, wenn wir dieses Experiment starten, dass du, wenn deine Kraft ausgehst, Leute da hast, die dich unterstützen, sei es im Gebet, sei es auf der Arbeit. Wir werden Beter nach dem Gottesdienst hier haben, kannst du dein Anliegen gerne bringen. Keine Angst vor Scham, wir nehmen dich an, wie du kommst. Und auch Live-Groups ist ein starkes Angebot. Draußen wird eine Tonne besetzt sein, wo du einen Ort findest, wo Leute genau das für dich sind. Eine Stütze, um Last abzunehmen, um miteinander unterwegs zu sein. Yes, nimm diese Angebote wirklich an. Und ich spreche jetzt noch ein Gebet. Du kannst gerne innerlich mitbeten und Amen sagen. Danke Gott, dass du treu bist. Danke, dass du mir nicht mehr auflädst, als ich tragen kann. Und wenn doch, du mir Wege zeigst, wie ich damit umgehen kann. Ich möchte mir Unterstützung suchen. Schenk mir Personen, mit denen ich gemeinsam siegreich sein kann. Amen.